von den älteren Brüdern der Menschheit. Du wirst gewiss schon lange die Frage auf den Lippen tragen, wie ich wohl selbst jenen wenigen nahe kam, von denen ich dir so manches in meinen Büchern sage. Du wirst wissen wollen, wie diese Menschen zum allerersten Male in mein Leben traten, lange bevor ich auch nur ahnen durfte, dass ich einstmals einer der ihrigen werden sollte. Ich fürchte, die allererste Begegnung würde von dir in das Reich der Halluzinationen verwiesen werden, wenn sie in gleicher Weise in deinem Leben erfolgen sollte, wie sie bei mir im frühesten Kindesalter sich ereignete. Vielleicht bist du recht wenig geneigt zu glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Körper von Fleisch und Blut zu verlassen, ohne zu sterben, und dass jene wenigen, die das vermögen, in ihrem fluidischen Leibe fast mit Gedankenschnelle die größten Reisen auszuführen imstande sind, dass sie an bestimmten Stellen und unter ganz genau gegebenen Bedingungen sich unter Umständen sichtbar, fühlbar und hörbar machen können, so dass du sie niemals von Menschen in Fleisch und Blut zu unterscheiden vermöchtest. Trotzdem ist dieses Können keineswegs nur auf die legitimen Meister der Weißen Loge beschränkt, und gar manche Sage mag der Betätigung solchen Könnens ihren Ursprung danken. Du kannst nicht einmal mit absoluter Sicherheit behaupten, dass solches Können dir selber ferne lege, denn manche Menschen üben es unbewusst, was so viel sagen will, dass ihr Gehirnbewusstsein in tagwachem Zustand nichts von ihrem Tun im äußeren Zustand tiefen Schlafes ahnen kann. Hier sind wir auf einem Gebiete, von dem unsere westliche Wissenschaft noch nicht die Grenzgebiete kennt und das sie wohl auch niemals genauer kennenlernen kann, denn die Bedingungen zur Erforschung verlangen hier den ganzen Menschen und nicht nur den Verstand. Wo aber wissenschaftlich nichts festgestellt wurde, da existiert nun einmal auch für die meisten Menschen nichts, und ich bin weit entfernt davon, es dir zu verübeln, wenn du es in dieser Hinsicht mit der Mehrzahl halten willst. Ich weiß nicht, ob ich nicht ohne meine eigene Erfahrung in gleicher Weise denken würde. So aber kann ich dir sagen, dass derartige Dinge nicht nur möglich sind, sondern sich viel häufiger ereignen, als man selbst in recht überzeugten Kreisen vielleicht glaubt. Der erste Bote jener Gemeinschaft, der ich heute angehöre, kam in mein Leben auf diese Art, als ich noch kaum das Alphabet beherrschte. Erst hielt ich ihn für einen Bettler, dem die Mutter öfters Suppe gab, Dann aber, und fast scheue ich mich, davon zu reden, als er wieder und wieder zu mir kam, bei geschlossenen Türen und plötzlich vor mir stehend in Feld und Wald, wie er ebenso plötzlich verschwand, suchte sich mein kindlicher Verstand eine andere Erklärung, der auch mein alter Freund und Beschützer in großer Weisheit seine Zustimmung gab, obwohl sie streng genommen irrig war. In einer frommen Mutterhand erzogen, zu einem Glauben, der Heilige am Throne Gottes kennt, glaubte ich, jener Bote der hohen Gemeinschaft könne wohl niemand anderer sein als eben ein Heiliger und gerade der, den ich besonders verehrte und den ich gerne in gleicher Gestalt mir vorstellen mochte, in der mir mein geistiger Führer erschien. Die traditionellen Bilder des Heiligen konnten mich nur in meinem Glauben bestärken, und als ich dann schließlich den Mut zur Frage fand, hörte ich aus dem verheerten Munde des alten seltsamen Freundes die Worte: Du hast recht, mein Kind, und später wirst du noch mehr von mir wissen. Ich deutete diese Antwort in kindlicher Weise als uneingeschränkte Bejahung, hütete mich aber, irgendeinem Menschen etwas zu verraten, denn der alte Freund hatte mir gesagt, sobald ich von den Begegnungen sprechen würde, könnte er nicht mehr zu mir kommen, und ich hatte ihn bereits so lieb gewonnen, dass mir nichts entsetzlicher gewesen wäre, als ihn zu verlieren. Vielleicht hätte es selbst dieser Warnung nicht bedurft, denn die Furcht vor allerlei möglichem Spott hätte mir auch ohne sie den Mund verschlossen. Im Laufe der Zeit wurde mir das plötzliche Auftauchen und Verschwinden dieses Freundes derart selbstverständlich, dass ich gar nicht auf den Gedanken kam, wie seltsam doch die ganze Sache von anderen Geschehnissen sich unterscheide. Als ich einige Jahre älter war, wurden seine Besuche jedoch immer seltener und blieben schließlich völlig aus, was mich mit tiefstem Schmerz erfüllte, denn ich glaubte nicht anders, als dass meine jugendlichen Untaten dies verschuldet haben müssten. In erzieherischem Sinne wirkte dies eine Weile recht gut, als ich aber sah, dass alle meine Versuche, recht brav zu werden, doch nichts halfen, gab ich sie auf und führte mein Wald- und Wiesenleben wie jeder andere ungebärtige Junge, so dass ich den alten Freund von ehedem fast völlig vergaß. Erst viel später wieder tauchte plötzlich in mir die Empfindung auf, er müsse mir dennoch nahe sein, und diese Empfindung war stets von einem Glücksgefühl begleitet, das schwer beschreibbar ist. Mancherlei äußere Erlebnisse ließen mich deutlich fühlen, was er für gut hielt und was er vermieden wünschte, aber ich sah, hörte und berührte ihn nicht, so wie es ehedem war. Fast möchte ich sagen, er war wie in mir oder als ob er hinter mir stünde. So vergingen weitere Jahre, bis ich eines Tages unter Umständen, die auch einem mehr mysteriös veranlagten Gemüt als dem meinigen genügend mystisch erschienen wären, aufs Neue die Bekanntschaft jenes alten Freundes machte. Diesmal in wesentlich anderer Art. Es erschien ein Besucher bei mir, dem ersten Blick nach fremd, aber in der zweiten Sekunde schon nur zu wohl vertraut. Diesmal nicht in den mir früher so merkwürdig erschienenen orientalischen Gewändern, sondern in europäischer Art gekleidet, mit jener etwas nachlässigen Eleganz, in der zuweilen Orientalen europäische Kleidung zu tragen pflegen. Nun wurden mir Pflichten aufgetragen, die eine völlige Geheimhaltung der Begegnung, wenigstens der geliebten Frau gegenüber, die mein Leben bereits in recht jungen Jahren teilte, nicht mehr möglich erscheinen ließen. Meine Lebensgefährtin gehörte zu den ersten Frauen, die sich das Recht auf Hochschulstudium erzwungen hatten, und sie war durchdrungen von einer durchaus skeptischen, materialistischen Philosophie. Briefe, die ich dazumal an sie richten musste, da sie bei jenem ersten Besuche abwesend war, erfüllten sie mit unsäglicher Angst vor der Möglichkeit einer plötzlichen geistigen Erkrankung bei mir, und nur die nüchterne Erwägung, dass dieser Wahnsinn denn doch zu viel Methode habe, verscheuchten schließlich die für ihre Weltanschauung recht naheliegenden Bedenken. Sie sollte später selbst den Besucher und noch andere seiner Art leibhaftig kennenlernen und konnte damals noch nicht ahnen, dass ihr diese Besucher zu hochverehrten Freunden werden würden. Durch sie angeregt, fand sie manche Klarheit über gar vieles, das ihr in den Schriften des Altertums früher als sagenhaft erschienen war, und soweit eine Frau okkulten Gesetzen entsprechen kann, entsprach sie ihnen, um jene Schätze zu heben, die in den Mysterien der Antike beschlossen waren, und sie fand mehr, als sie erwartet hatte. Ihr früher Tod ließ den Plan nicht zur Ausführung kommen, auf ihre Weise über das, was sie gefunden hatte, zu berichten. Ich aber kann dir nur sagen, dass die Mysterien der Antike auch heute noch nicht erloschen sind, auch wenn sie in den damals verstandenen Formen nicht mehr existieren. Ich kann bezeugen, dass es einen Akt der Einweihung gibt, von dem kein gedrucktes oder geschriebenes Buch mehr als nur dunkle Andeutungen geben kann. Ich weiß von einer Bruderschaft, der ich selber zum Bruder werden musste, da ich dazu geboren war, und die den Ausgangspunkt darstellt für alle Gemeinschaften, die nach höchster Geisteserkenntnis jemals auf dieser Erde strebten. Wir sind sehr wenige. Was wir sagen dürfen, geben wir gerne der Welt, aber darüber hinaus sind wir durch kosmisches Gesetz zu ewigem Schweigen verpflichtet. In früheren Jahrhunderten standen auch im Abendlande viele bedeutende Menschen in recht naher Beziehung zu unserer Gemeinschaft, vom Philosophen bis zum Heerführer, vom Mönch in seiner Zelle bis zum Kardinal am Hofe der Päpste. Zur gegenwärtigen Zeit wirst du die Menschen, die mit uns in geistiger Verbindung stehen, mehr im weiten Morgenlande suchen müssen. Und viele sind darunter, denen es wenig gefällt, dass die Gemeinschaft nun durch mich in klarer Sprache sich auch wieder an die Menschen des Westens wendet. Dies musste aber geschehen, und mir ward der Auftrag dazu, da in den Ländern des Westens mehr oder minder verzerrte, mehr oder minder märchenhafte Gerüchte über das Dasein einer solchen Bruderschaft in Umlauf kamen, und zwar durch gutgläubige Menschen, die wohl annehmen konnten, mit uns in Verbindung zu stehen, da sie durch seltsame Heilige, deren es im Orient gar mancherlei Arten gibt, zu diesem Glauben verleitet worden waren, nachdem eine Frau, die ein mediales Phänomen erster Ordnung war, von dem Bestehen der Bruderschaft Kunde erhalten hatte. Es gibt auch noch andere Zirkel in aller Welt, die an ihren Ausgangspunkten uns nicht ferne standen. Wir sehen ihre Vertreter heute auf Abwegen und Irrwegen. Wir müssen zusehen. Wir dürfen nur allen geben, was allen gegeben werden kann. Wir dürfen nur den Weg zeigen, der zu unserer Einflusssphäre in geistiger Weise führt. Du darfst dich nicht zu dem Glauben verleiten lassen, als ob das persönliche Hervortreten eines Gliedes der Bruderschaft der Menschheit den Nutzen bringen könnte, den sie durch uns erlangen kann. Wir sind in unserem persönlichen Verhalten in der Außenwelt durch mancherlei strenge Gesetze an Händen und Füßen gebunden. Wir selbst könnten in persönlicher Nähe weniger geben als so mancher, der nur unsere Lehre kennt und sie begriffen hat, ohne aber durch unsere Gesetze gebunden zu sein. Eine Übertretung dieser Gesetze, die bei persönlichem Wirken in der Außenwelt fast völlig unvermeidlich wäre, würde früher oder später durchaus vermeidbare Opfer fordern und solche Opfer nach aller Möglichkeit zu vermeiden, ist alleroberstes Gesetz für uns. Von dem Wege, der in die geistige Einflusssphäre der Bruderschaft führt, von ihrer Art und ihren kosmischen Zusammenhängen, habe ich genugsam in meinen Büchern gesprochen. Wenn du den Weg gehen willst, wirst du auch gewiss einst das Wirken der geistigen Kräfte bezeugen können, die von der Gemeinschaft als einem organischen Ganzen geleitet werden. Sie gehen nicht etwa von uns aus. Wir sind nur ihre berufenen Leiter und Vermittler. Hüte dich aber, mit diesen Kräften spielen zu wollen. Wer sich hier nicht der Tragweite dessen bewusst ist, was er tut, der treibt ein gefährliches Spiel. Du darfst auch das, was du durch uns finden kannst, nicht wie eine Wissenschaft dieser Erde betrachten und suchen. Glaube auch nicht, dass Askese oder Pflanzennahrung, Abstinenz vom Alkohol oder Sexualabstinenz noch irgendeine absonderliche Lebensweise zur Erlangung des Zieles etwa nötig oder auch nur nützlich sei. Alle solche asketischen oder abergläubigen Gepflogenheiten, die dazu führen sollen, ein geistiges Ziel zu erreichen, sind Auswüchse einer der unwürdigsten und unfruchtbarsten Weltanschauungen, die nichtsdestoweniger unter allen Völkern und in allen religiösen Gewändern einherstolziert. Wer aber zu uns kommen will, damit wir ihm auf geistige Weise geben können, was er sucht, der sei ein nüchterner, gütiger, stiller, aber erdfarbener Mensch. Ihn wird die hohe Gemeinschaft gewiss zu erreichen wissen. Er wird ihre Gaben an jedem Orte der Erde und in jedem Zustand äußeren Lebens teilhaft zu werden vermögen, und dies umso eher, je mehr er sich bemüht, vor allem, was er geistig erstrebt, seine irdischen Pflichten gegen sich selbst, gegen seine Nächsten im engeren Sinn und gegen die Menschheit im Allgemeinen zu erfüllen.